Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich so herzlich auf diesem Podcast Neue Musik Leben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr viel zeitgenössische, experimentelle Musik und mache Performance. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch herzlichst ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ und ich hoffe, dass du gut in dieses neue Jahr hineingekommen bist. Ja, das ist immer wieder eine Einladung, sich klar auszurichten. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Was haben wir für Wünsche? Ich meine, wir können das immer machen, wir können immer nachjustieren, aber ja, da machen es besonders viele Menschen. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Komponisten Michael Maria Ziffels. Ich habe schon zwei Stücke von Michael gesungen und Michael Ziffels hat in Hitzacker das Achtelton-Festival begründet. Und wir werden auch darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist. Also nun die Folge mit Michael Maria Ziffels.
Hallo lieber Michael Maria Ziffels. Willkommen in Düsseldorf.
Hallo liebe Irene, ich freue mich sehr, hier zu sein und ich begrüße auch alle, die den Podcast hören.
Das ist wunderschön, genau. Wir sehen uns hier persönlich, das ist auch immer was ganz Besonderes und nicht über so ein Bildschirmprogramm. Ich möchte auch von dir wissen, wie bist du eigentlich zu dieser neuen experimentellen Musik gekommen?
Ja, das verdanke ich dem WDR tatsächlich, dem Radioprogramm. Und ich habe als Schüler entdeckt, dass es Programme gibt mit außergewöhnlicher Musik. Und dann habe ich mir im Grunde genommen, so viel es ging, auch angehört. Und quasi wie ins kalte Wasser springen, Stockhausen, Schnittke, Cage hören, wenn man sozusagen vorher diese Musik gar nicht wusste, dass es sie gibt. Und ich bin sofort angedockt. Ich habe sofort gesagt, das ist meins und das möchte ich auch machen.
Also es war auch sehr schnell klar, dass du komponieren möchtest.
Ja, ich habe zu der Zeit schon Klavier gespielt und dann kam eins zum anderen. Die Stücke, die man so in den ersten 2-3 Jahren lernt, sind jetzt nicht so anspruchsvoll. Also habe ich dann angefangen, eigene Sachen zu schreiben.
Wie cool. Und dann war auch klar, dass du das studieren möchtest, oder?
Ja. Ich habe sehr viel gesungen, also als Kind schon. Und ich hatte einen sehr, sehr strahlenden Sopran. Das wird dir vielleicht gefallen. Ich habe in den Gottesdiensten Solo gesungen und träumte als kleiner Junge davon, dann irgendwie später mit einem Heldentenor aufwarten zu können.
Oh.
Und dann bekam ich einen tiefen Bass im Stimmbruch. Und irgendwie... Ich mag tiefe Stimmen, aber damals offensichtlich nicht. Ich habe das nicht weiter verfolgt, ja.
Ich finde tiefe Stimmen auch sehr, sehr schön.
Ja.
Also, ja, wow. Ja, aber die Stimme werden wir auch noch sprechen. Was macht für dich gute neue Musik aus? Oder kann man das überhaupt so fragen?
Das kann man durchaus so fragen. Also Musik kann einen ja auf ganz vielerlei Hinsicht etwas geben. Man kann sich intellektuell beschäftigen. Wir haben beides, wir haben die Partitur, die oft ja wie Kunstwerke daherkommt. Ich habe immer gerne Partituren gelesen, als Schüler bin ich immer mit stapelweisen Partituren und da lernt man wahnsinnig viel, wenn man plötzlich, wenn man es mitliest, ja auch ganz anders hört. Ja. Ich finde aber auch, und das ist eigentlich weniger durch die Historie, woher kommt die neue Musik, als Reaktion auf den Krieg und diese barbarische Zeit war ja das Postulat, Musik darf nie wieder Massen verführen. Und ich frage mich in letzter Zeit ganz häufig, brauchen wir nicht eigentlich wieder eine neue Emotionalität in der Musik? Denn wenn man jetzt andere Krisen anschaut, die Menschen sind mit rationalen, mit Zahlen, Daten, Fakten nicht abzuholen. Im Idealfall hat die Musik, erfreut sie das Herz, den Verstand und was es da sonst auch so gibt.
Genau. Und was schätzt du an Interpretinnen besonders in der Zusammenarbeit?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich, Offenheit, Wärme, natürlich über fachliche Skills müssen wir jetzt gar nicht reden, das setze ich voraus, genauso, dass die Partituren einstudiert sind. Ich sag's mal so, man verbringt Zeit miteinander und das soll für alle eine schöne Zeit sein. Ich würde jetzt nicht mit Leuten zusammenarbeiten wollen, die nervende Narzissten sind. und du weißt, ich wandere gerne, also die Grundformel ist, ja, mit wem man wandern kann, mit dem kann man auch dann tolle Musik machen.
Sehr schön. Steve Jobs ist ja auch immer gern mit den Leuten gelaufen. Das also ich weiß nicht, wandern ist jetzt vielleicht bei ihm zu viel, aber er hat immer so lange Spaziergänge gemacht mit Menschen, mit denen er dann wieder was ausgeheckt hat.
Ja, das ist ja auch klug, weil wir sind ja konstruiert, um uns zu bewegen und dass heute so viele Menschen einfach sich gar nicht mehr bewegen, macht ja was mit einem.
Nee, ich fand es auch interessant, weil es gibt ja auch Leute, die dann, keine Ahnung, in ein Restaurant gehen, in einen Kaffee und er ist auch immer, wenn es ihm wirklich wichtig war, ist er rumgelaufen mit ihm.
Ja, finde ich gut.
Genau. Ich weiß ja auch über dich, also wir werden natürlich auch noch über das Komponieren und über so andere Sachen sprechen und dass du ein Festival leitest, aber ich finde, du bist für mich auch jemand, der so wahnsinnig viel noch nebenher kann. Also du komponierst genial, du kennst dich mit der Elektronik hammermäßig gut aus. Ich meine, das bringst du auch in deine Stücke ein, egal welche Art Elektronik oder ob irgendwie wie bei dem Stück, was wir auch mal zusammen gemacht haben, wo dann das Keyboard noch ganz krasse Möglichkeiten hat. Du kannst irgendwie filmen, du kannst richtig gut mit Bild. Also ich liebe es immer, wenn du Videos machst oder auch so kleine Trailer von Sachen. Du hast irgendwie Ahnung von Bild und Flyern und keine Ahnung. Und ich denke immer, wie machst du das alles? Wie kommen diese Talente her? Ich kann das nicht.
Wow, jetzt bin ich erstmal geplättet. Vielen Dank. Irene, ja, ich bin vom Typus her ein Early Adapter, also ich dock sofort an, wenn irgendwas neu ist. Jetzt gehöre ich einer Generation an, Desktop Publishing gab es seit 1990 ungefähr, fing das an und ja, ich habe mich sofort drauf gestürzt und dann parallel alle Regeln gelernt, Typografie-Regeln und so weiter und so fort, mich eingearbeitet, Projekte damit gemacht. Und dieser Spruch, wir müssen lebenslang lernen, ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und komponieren heißt zusammenstellen. Und dann stelle ich halt mal was anderes zusammen, wechsle das Medium sozusagen. Und man muss dazu, die meisten meiner Freundinnen sind bildende Künstlerinnen, sind Autorinnen und wir befruchten uns ja gegenseitig. Und dann nehme ich gerne viele Anregungen mit und ja.
Ja, ich finde es immer sehr beeindruckend und freue mich immer, wenn das kommt. Und du hast ja ein Festival etabliert oder eine Konzertreihe im schönen Hitzacker und das heißt Achtelton. Wie ist es dazu gekommen und was macht ihr da?
Ja, das ist so gekommen. ich habe ja sehr, sehr lange in Berlin gelebt. Dort habe ich das Nachhall-Festival mit dem Komponisten und Pianisten Uda Gnesens zusammen gemacht über 3 Jahre. Also es war schon Kompetenz und Wissen, wie man sowas macht, vorhanden. Und es war zur Zeit der Pandemie. Viele Menschen haben ja sehr gelitten und ich war einer der wenigen, die gesagt haben, hurra, endlich steht die Stadt still in Berlin. Denn ja, ich habe so sehr zum Schluss doch sehr gelitten unter dem Lärm und der Verlärmung, muss man ja sagen, dass ich dann die Pandemie genutzt habe, aufs Land zu ziehen, ins Wendland. Ohne zu wissen, dass es da auch schon andere Festivals gibt, weil war ja auch alles gar nicht so ersichtlich. Und der tatsächliche Grund war die Nähe zwischen Hamburg und Berlin und die Schönheit der Natur. Ja, und auf langen Wanderungen kommt man dann auf Ideen. Und ich habe das dann immer weiter ausgearbeitet mit Kolleginnen und Kollegen, Komponisten und Komponistinnen darüber gesprochen und gemerkt, okay, das gehen wir jetzt mal an. Und das Festival hat den Fokus darauf, Uraufführungen oder neue Musik des 21. Jahrhunderts. Wir haben natürlich auch die Klassiker des 20. Jahrhunderts, Nono Gubaidulin als Beispiel. Aber am liebsten würde ich nur Musik von ganz jungen Komponistinnen aufführen. Und ja, mittlerweile sind wir auch so weit erfolgreich, dass wir sehr viele Initiativbewerbungen bekommen, von Lissabon bis Oslo. Das ist, freue ich mich sehr, dass es so ist. Und eigentlich könnten wir viel mehr machen, ja, weil der Bedarf ist da.
Ja, und ihr macht das sehr, sehr schön mit auch viel Herzwärme. Es ist wirklich angenehm organisiert. Also ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt, als ich da mal mit dem Martin Wistinghausen singen durfte. Ich fand auch, dass ihr also eine ganz ordentliche Menge an Publikum da auch zusammengebracht habt. Das fand ich auch richtig beeindruckend. Und ich glaube, eine Besonderheit, hast du mir auch mal erzählt, ist schon, dass ihr auch so einen Fokus zumindest, das andere ist nicht ausgeschlossen, auch auf kleinere Besetzungen legt. Also ich glaube eher sowas wie Duo oder Trio, nicht? Und was macht ihr dieses Jahr? Also wir sprechen jetzt hier im Sommer 2025.
Ja, dieses Jahr ist ein Sonderfall, weil wir haben im letzten Jahr das Festival geplant und es gab zwei Überlegungen. Und wir haben uns tatsächlich entschieden, entgegen der allgemeinen Tendenz, Kulturkürzungen und so wachsen zu wollen. Also wir wollten mehr. Mehr Konzerte machen, statt vier, acht. Mhm. Und wir wollten auch eine Brücke ins Urbane schlagen, weil mich piept es an, wenn Uraufführungen gespielt werden, dann wird es einmal aufgeführt, vielleicht zwei, dreimal und dann war es das. Und die Idee, das einfach zu multiplizieren und noch in andere Städte zu tragen, fanden wir super. Wir hatten dann auch, naja, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir mussten das dann canceln, weil wir eine zweite Finanzierung nicht hinbekommen haben. Ja, im letzten Jahr, nee, dieses Jahr gab es ja viele Kürzungen, du weißt es ja.
Deutschlandweit,
und wohin die Reise geht, wissen wir nicht. Mhm. Von daher macht es Sinn, kleine Besetzungen. Wir haben natürlich trotzdem auch viele Bewerbungen von kleinen, also von größeren Ensembles. Also.
Aber was macht ihr jetzt dieses Jahr?
Das war ja auch noch eine Frage. Also dieses Jahr gibt es eine Eigenproduktion und wir haben die Zeit jetzt genutzt, das Team zu vergrößern. Ich habe das Festival ja mit Frank Weilo gegründet. Man kann ja nicht alles alleine machen. Und dieses Jahr ist noch die wundervolle Jessica Dirks dazugekommen und Elisha Bremer. Und dieses Jahr gibt es eine Uraufführung von mir tatsächlich. Und zwar aus dem Konzert heißt Wanderling Wandering und ist ein Mosaikstein aus meinem Doggerland-Zyklus nach Texten von Ulrike Dresner. Und es sind zwei Pianisten plus Keyboards, die ich spiele, und Performance-Stimme, Live-Video, Installation. Also es ist ein Riesen-Happening und ja.
Klasse. Und du hast ja gerade schon auch noch ein wichtiges Schlagwort genannt. Da ich ja ein bisschen informiert bin, weiß ich das. Aber ich finde das richtig cool, was du da machst. Und da kannst du uns auch mal erzählen, was ist denn dieses Doggerland?
Ja, das ist ein sehr spannendes Stück Lyrik. Man müsste es Langgedicht bezeichnen, weil es hat 156 Seiten stark in 8 Kapiteln von der tollen Lyrikerin Ulrike Dresner, die ich ja auch regelmäßig sehe. Und ja, also der Plot ist so, es fängt irgendwie in der Steinzeit an. Es gab dieses Land zwischen England und Deutschland, das fruchtbar war, wo Menschen gesiedelt haben, und durch den Tsunami ist alles untergegangen. Und im Grunde genommen zieht sich das durch, weil das letzte Kapitel, da hast du ja letztens auch gesungen, fängt ja mit den Worten an, Post-Drone. Und die Sprache von Ulrike ist sehr experimentell und das hat mich total fasziniert, weil es anders als in der zeitgenössischen Musik gibt es in der Literatur nicht so viel Experimentelles, würde ich mal sagen. Also atonale Romane, jetzt mal übertragen gedacht, ist schwierig, verkauft sich nicht. Und naja. Und Der zweite Aspekt, der mich sehr begeistert hat, waren diese Gleiswörter, weil sie sagt, die Menschen haben Erinnerungen und geben Dinge weiter. Und auf der linken Seite ist es in Deutsch, auf der rechten Seite in Englisch. Und sie sieht es auch wie so, ja, wie Gleise, die man in beide Richtungen betreten und sich dort bewegen kann. Und das liest man quasi parallel. In der Mitte ist der Textkörper, wenn man so will. Ja, mich hat es, wie gesagt, sofort begeistert. Und seitdem beschäftige ich mich damit.
Also das wird ja ein richtig, eigentlich großes Werk. Du hast ja schon sehr viel daraus vertont. Also ich habe ja, glaube ich, schon, oder in dem Stück, was wir in Hildesheim gemacht haben, waren auch Teile drin?
Nein, noch nicht. Das okay. Ist was anderes.
Ja. Mhm. Genau, aber Let's Fetz habe ich ja was machen dürfen. Und ich weiß ja, dass du immer wieder Teile in den verschiedensten Besetzungen und dass das aber irgendwann hoffentlich auch ein Gesamtopus ist, der dann auch irgendwie so aufgeführt werden kann.
Das wäre wann, das wäre...
Genau.
Ja,
wundervoll. Also soll man mal, und wie ich ja eben vorhin sagte, du bist ja wirklich gut auch mit der Dokumentation. Das heißt, man kann da auch gut auf deine Seite gehen und findet Sachen auf YouTube, wo man sich einen Eindruck machen kann. A, natürlich, wie du schreibst, aber auch vielleicht speziell zu diesem Werk. Doggerland, und das hat ja auch eine weite Spannbreite, finde ich. Ne? Es gibt ja dann auch so Sachen, die, ich glaube, das hat meine Kollegin Sophia Körber gemacht, die ja eher schon so KI und total zukunftsvisionär sind. Also das ist ja wirklich eine große Zeit, die sie abdeckt, oder, Frau Dresner?
Ja, sicher. Also das fängt in der Zeit des Steinzeit, sage ich jetzt mal, frühen Menschenleben an, frühes Bodenleben ist eine Überschrift und geht dann tatsächlich in das KI-Zeitalter, und das ist ja kein Science-Fiction mehr, wir sind ja mittendrin.
Mhm.
Ja, und ich habe die Tage tatsächlich an dich und Let's Hetz gedacht, dass du diese Zeile von Container zu Content, wie genial das ist, weil unser System, unser Wirtschaftssystem, Fabian Scheidler nennt es die Megamaschine, und kann nur funktionieren, wenn immer mehr Waren produziert werden. Aber es ist irgendwann nicht mehr möglich, und wir sind ja schon dabei, das ins Virtuelle zu transformieren. Und wenn man sich überlegt, wie viel Content heute produziert wird, ich meine jetzt nicht Qualität, Qualitätscontent, ja, sondern tanzende Leute, die kleine Moves machen, nichts dagegen, aber und es beschleunigt sich, es wird immer mehr, und wir können gar nicht mehr Schritt halten. Also man muss sich entscheiden, wie man damit überhaupt umgehen
möchte. Genau, das sind ganz wichtige Entscheidungen. Ja. Wann hat denn Ulrike Dresner das geschrieben, dieses Werk?
Ich glaube, vor 5 Jahren.
Okay. Also war es schon auch in manchen Dingen ein bisschen voraus auch, ja. Spannend, sehr spannend. Genau, wir haben auch schon von dir erfahren, und da würde ich gerne nochmal diese Brücke schlagen, dass du ja sehr viel gesungen hast, auch immer wieder in Chören, auch jetzt möchtest du ja, glaube ich, wieder irgendwo mitmachen. Und du schreibst aber auch für Stimme, was ich sehr angenehm finde, und ich kann da auch als Sängerin sagen, es ist wirklich, es macht eben auch Freude, deine Sachen zu singen, und das ist ja auch nicht immer bei allen Kompositionen so, dass man jetzt irgendwie Freude hat oder irgendwie das Gefühl hat, ja, das passt irgendwie auch. Und ja, wir mögen auch, oder ich mag auch, wenn mich Dinge herausfordern, aber irgendwie in einem Rahmen, wo ich das Gefühl habe, es ist trotzdem irgendwie für die Stimme gedacht und nicht, keine Ahnung, dass irgendwas anderes aus mir gemacht werden soll oder ich irgendwie in so einem Käfig bin. Wie ist es für dich, für die Stimme zu schreiben? Hast du das Gefühl, es ist leichter, weil du selber gerne singst? Oder was? Weil für manche Komponisten ist es ja so schwierig, auch für Stimme zu schreiben.
Ja, tatsächlich ist es schwieriger. Und tatsächlich habe ich auch, erst später angefangen, mich der Stimme, der menschlichen Stimme
zu schreiben. Was ist daran so schwierig, für Stimme zu schreiben?
Weiß ich gar nicht.
Okay. Aber du hast dich dann dem gestellt und
wie. Naja, schon dann gute Texte natürlich zu finden. Irgendwann hat sich mein Fokus verschoben. Und
wenn du das dann komponierst, singst du es dann selber auch?
Mhm.
Ich finde, das merkt man auf den Kompositionen an, ob Komponistinnen das tun. Ich würde es tatsächlich empfehlen, aus deiner Sängerin warte. Aber ja, genau. Sehr, sehr schön. Und wenn wir nochmal auf das Festival zurückkommen oder die Konzertreihe Achtelton in Hitzacker. Ich habe ja gesagt, zumindest bei meinem Konzert oder bei Martin und meinem Konzert war es ja so, dass wir durchaus eine gute Crowd da hatten, die uns dazugehört hat, also auch mengenmäßig. Was können wir denn tun, dass, oder was tut ihr, dass eben das Publikum in diese neuen Musikkonzerte kommt? Weil oft ist es ja immer noch so, dass Leute auch vielleicht Vorurteile haben gegen neue Musik, das ist ein schräges, komisches Zeugs. Was macht ihr da, dass euch das gelingt, dass die Menschen kommen?
Ja, das hat mehrere Aspekte. Ein Aspekt ist natürlich, dass wir vor Ort auch leben. Also wir sind sichtbar als Mensch und kommen nicht von, auch wenn ich mich manchmal wie ein Alien fühle in dieser Welt, aber wir kommen eben nicht von irgendwo her, droppen dann in Hitzacker und machen da unser Ding und sind dann wieder weg, sondern ne, das ist das eine. Das andere ist, mir ist es sehr wichtig, nicht nur Spezialisten, Fachpublikum und so weiter zu haben, weil ich habe ja alle Festivals besucht, die es so gibt. Und man sieht schon größtenteils immer die gleichen Gesichter. Das ist ganz klar, weil Verleger sind dann da, ja, und so weiter und so fort. Ich möchte schon auch wie so eine Art Botschafter fungieren und Menschen einladen, sich dem, ja, einfach mal den Horizont zu öffnen. Und das machen wir mit diesem Angebot der Werkstatt, wo die MusikerInnen entweder nach oder vor dem Konzert, das schauen wir dann, was am passendsten ist. Also bei komplexeren Installationen, was wir mit den Gutfleischbrüdern hatten, da machte das Sinn, das vorher zu machen, dass dann bestimmte Techniken gezeigt werden und dass die Leute fragen können. Und ja, das ist sehr hilfreich und schön. Und dadurch haben wir jetzt tatsächlich, können wir sagen, schon eine treue Zuhörerinnenschaft uns erarbeiten können. Super. Das ist total toll. Und eins möchte ich dazu noch sagen. Ich meine, Hitzacker hat 4.000 Einwohner. Wenn man die Zuhörerinnenzahl ins Verhältnis damit setzt, dann ist das schon ein Wahnsinnswert.
Richtig, richtig gut, ja. Also ich drücke euch da die Daumen für
Dankeschön.
Die Produktion jetzt in 25 und natürlich, dass dann hoffentlich es in 26 das, was ihr eigentlich vorhattet, auch die Programme oder auch das Wachstum, dass das dann sich zeigen kann. Und das, ja, wünsche ich natürlich der ganzen neuen Musikszene, dass auch das Finanzielle für uns auch wieder besser wird. Wir werden sehen, ja. Genau, wenn man all diese Sachen so macht, die ja auch unterschiedlich sind, ne, du komponierst, du machst eben alles, was wir auch schon erwähnt haben, wie kriegt man das hin? Hast du irgendeine Form von Zeitmanagement, ist das Schlagwort? Kannst du uns was empfehlen? Gibt es irgendwelche Tricks?
Tatsächlich habe ich da keinen Trick und auch keine Empfehlung, außer Folgendes. Jeder Mensch sollte sich im Klaren sein, welcher Chronobiotyp er ist. Also ich bin zum Beispiel eine Lerche, die sind ja nicht so verbreitet im Gegensatz zu den Heulen, zumindest gerade im urbanen Bereich. Und ich hatte die Hoffnung, auf dem Land ist es so, dass eigentlich alle früh auf Steher sind, aber das ist eine völlige Mär. Das ist gar nicht wahr. Also es ist auch unterschiedlich bei mir. Also ich bin morgens am fokussiertesten. Ja, ich weiß aber auch, dass nicht jeder den Luxus haben kann, nach seiner Chronobiologie auch zu leben und zu agieren. Muss man dann halt gucken, wie man das irgendwie...
Ja, also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, sich da gut zu kennen. Und ich habe meine quasi auch ganz gut kennengelernt. Und ich bin auch deswegen auch sehr glücklich, genau diesen Beruf zu haben, weil ich mir das da passen machen kann oder mein Rhythmus sogar zu dem üblichen Künstlerleben, wie Proben jetzt auch an Opernhäusern sind, sehr, sehr gut passt. Wie ich ins Bett gehe und wann ich gern aufstehen möchte. Und ich habe auch festgestellt, dass meine stärkste Zeit mit Fokus ist halt bei mir vormittags. Also ich stehe ja nicht ganz so früh auf wie du. Und da, wenn ich irgendwie kann, natürlich gibt es auch manchmal Termine von außen, dann ist es auch immer mein Ansinnen, da die Sachen, wo ich wirklich Fokus oder kreativ und dann am Nachmittag lieber, ne, eigentlich jetzt sowas wie wir jetzt machen, aber der Zeitplan ist, wie er ist. Oder dass ich dann am Nachmittag irgendwie auch Sachen mache, die vielleicht in Anführungszeichen ein bisschen vielleicht stupider sind, die eher dann so Fleißarbeiten sind, wo ich aber nicht mehr so vielleicht so viel denken oder kreativ sein muss. Und das finde ich schon wichtig. Natürlich gibt es Tage, die sind halt anders, da gucke ich dann. Aber generell gibt mir das auch sehr viel Zufriedenheit und ich glaube, dass es auch meiner Gesundheit unglaublich gut tut. Und genau, also wer das irgendwie kann, ist natürlich super, das anzupassen. Und ja, ich habe nur einmal erlebt, das war dann für mich schon... Also da hatte ich dann irgendwann auch, ich habe ein Projekt mit dieser Person gemacht, da hatte ich dann nicht so richtig Bock auf die Wiederholung, weil diese Person komplett das Gegenteil war. Ja. Also es war eigentlich wirklich ein Nachtmensch und ist dann vielleicht irgendwann dann, keine Ahnung, mittags oder weiß ich nicht wann, dann irgendwie, ne, dann hat er ja geschlafen, aus den Pötten gekommen. Und dann war es ja oft so, dass ich auch nachmittags dann unterrichte, wenn er dann vielleicht so ab 16 Uhr, sage ich mal, ansprechbar war. Und das war, fand ich irgendwann sehr anstrengend, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das Zeitfenster, wo wir uns wirklich auch treffen und austauschen können, war nicht wirklich ideal. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, er darf ja so sein, aber das geht für mich.
Ja, das matcht dann nicht wirklich gut. Das kann ich gut nachempfinden. Das
passt. Und ich finde es total super, dass er seins so macht, weil wenn das sein Rhythmus ist, why not? Aber da habe ich gemerkt, nee. Und na, das kann man dann mal, wie gesagt, ich habe es ja einmal gemacht, mal machen, dass man. Aber das Problem ist ja auch immer, das habe ich auch mal, witzig, dass wir darüber reden, auch an einer anderen Stelle mal erlebt, wenn du halt dann immer irgendwie um deinen Rhythmus rum, dann wird es halt problematisch. Ne? Ich habe zum Beispiel was anderes in der Richtung mal erlebt. Ich bin eine neue Musikinterpretin und du kriegst die Stücke manchmal, also im besten Fall, keine Ahnung, 4 Wochen vorher oder vielleicht hast du ein bisschen mehr. Also eher dicht, sage ich, an den Aufführungstermin.
Ja.
Das heißt, bei mir hat sich über die Jahre dann auch eingebürgert, dadurch, dass das wirklich zu 99% so ist, dass ich Sachen eher auch zeitnah einstudiere und dann natürlich auch probe. Dass ich selten, also wenn ich merke, es sind so Lücken irgendwo, dann mache ich das schon oder ich ein Stück schon habe oder auch ein Stück auf dem Programm steht, was halt schon existiert. Na, jetzt wie auch im Sommer, dann versuche ich das schon quasi vorzulernen, weil das ist für mich mein Körper entspannender. Aber ich kann nicht alles vorziehen, weil dann haut es mir alles durcheinander, weil im Prinzip zu 99% ist es halt so, es ist halt eher zum Aufführungstermin getaktet. Und ich hatte vor Jahren auch mal eine Kollaboration mit einem zwar sehr guten Pianisten, der alles mit gerne viel Vorlauf gemacht hat. Und ich habe gemerkt, das hat mir auch fast alles zerschossen. Das war für mich fast nicht machbar. Für ihn war das super. Der war auch vorbereitet. Aber ich bin in so einer frühen Phase, wenn ich dann, keine Ahnung, ein halbes Jahr vorher dann schon mit irgendwas antanzen soll. Und das ging dann nur, wenn... Wir hatten auch Konzerte, wo das dann vom Außen war, halt auch eine Urfunk war, wo dann klar war, wir können erst irgendwie, ne, was ich 3 Wochen vorher... Dann war ich happy, aber mit diesem anderen, das hat sich, wie gesagt, mit dem anderen Ablauf geclasht.
Ja, ja.
Na, also wenn jetzt alle Projekte so wären, dass man sehr frühzeitig, dann würde es ja wieder funktionieren. Mhm. Aber wenn halt alle anderen 99 Projekte so sind und das eine fällt raus, war nicht gut.
Ich verstehe, ja.
Genau. Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
Das ist eine schöne Frage. Das sind eigentlich so viele Künstlerinnen und so viele Wissenschaftler und Autoren. Ich bin ja, als Kind habe ich Science-Fiction quasi gefressen. Und das hat mich natürlich auch bis heute beeinflusst in gewisser Art und Weise. Ich bin überall in alle Museen gerannt und mich haben bildende Kunst immer sehr begeistert. Ja, in der Musik kann ich das gar nicht so sagen. Also es gibt Phasen, da schwärme ich für früher. Heute versuche ich auch so viele Uraufführungen, wie es geht, zu hören. Ich war jetzt in Hannover, an der Musikhochschule, Studierende, eine fantastische Oper, auch Thema KI, und die Welt ist schon untergegangen, und die KI baut ein Archiv oder ist das Archiv, und ein paar Menschen sind noch da, und ja, sehr, sehr tolle Produktion. Und dann war ich in Berlin zu der besten Oper von Rebecca Saunders. Das war auch sehr außergewöhnlich. Und ja, deine Frage zielt eher auf die Vergangenheit, oder? Also es sind immer mal wieder so Phasen, wo ich dann fokussiert bin auf einen Künstler oder eine Künstlerin. Aber es ist natürlich in der Literatur auch, oder mich interessiert halt vieles. Ich lese auch unglaublich viele Bücher von Historikern, Harari zum Beispiel, Fabian Scheidler habe ich schon genannt, und ich will halt wissen, wie Dinge funktionieren und wohin wir steuern.
Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in unserem lustigen Musikbusiness? Wie gelingt dir das?
Tja, das ist auch ein... Ja, wie gelingt einem das? Einfach machen, ne? Einfach authentisch sein, ist so dahergesagt, ne? Was heißt das eigentlich? Also, sich selbst treu zu sein. Kann ich tatsächlich für mich sagen? Kannst du es genauer fragen? Was genau möchtest du wissen?
Das ist ja für jeden ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ne? Also für mich auf meinem Weg, also mir ist es sehr, sehr wichtig, oder es ist auch so ein Leitmotiv, und ich merke auch immer, das ist was, wo ich, also das ist auch wie ein Prozess. Also ich habe eher das Gefühl, es ist nicht, ich bin authentisch, sondern ich werde immer authentischer oder immer mehr ich selbst, weil ich ja dann doch immer wieder wo vielleicht, also es gibt Sachen, wo ich dann schon sage, doch, das bin total ich. Und dann fällt einem vielleicht, wo im Künstlerischen würde ich sagen, bin ich schon sehr ich, aber manchmal fällt einem dann vielleicht doch auf, oh, warum habe ich das jetzt gemacht oder so. Also ich hinterfrage mich dann schon auch, ist das eine Motivation, die ich stimmig für mich finde, oder würde ich das jetzt vielleicht aus den falschen Gründen machen? Ich glaube, für mich war ein wichtiges, mit das wichtigste Learning, weil ich vielleicht auch ein sehr, sehr, sehr sensibler Mensch auch bin, dahin zu kommen, oder ich bin dabei, dass ich immer freier davon bin und werde, was andere von mir denken. Ich glaube, das war für mich ein wichtiger Schlüssel. Und früher war ich da, glaube ich, zu sehr gefangen oder habe mir da viel zu viel Gedanken drüber gemacht. Und das, also ich glaube, es tut niemandem gut und Künstlern gar nicht. Und auch dieses, ich meine, auch da lernt man viel. Ich glaube, so nach dem Studium hatte ich auch manchmal so Anwandlungen, dass ich gesehen habe, keine Ahnung, der oder die macht es so, also machst du es auch so. Und wie gesagt, auch in der Nachahmung lernen wir sehr viel. Ich meine, als Kind haben wir so auch sehr viel gelernt. Finde ich jetzt per se nicht schlecht. Aber trotzdem ist bei mir ein großer Sprung passiert, als ich das gar nicht mehr versucht habe. Oder immer mehr, vielleicht war das dann auch so ein positiver Loop, immer mehr ich wurde und gemerkt, dass A, ist mir egal, was die Leute von mir denken, und B, was ist, wenn man es auch ganz anders machen kann.
Ja, das finde ich ein super Ansatz, und mache ich das auch.
Aber mich hat der halt manchmal auch, Mut ist nicht das richtige Wort, also auch irgendwie diesen Angang, ne? Weil du ja vielleicht auch immer denkst, okay, wenn die anderen das so machen, vielleicht ist das ja auch irgendwie sinnvoll, und zu merken, nee, ich muss nicht, oder dass auch manchmal auch eine unglaubliche Kraft drin liegt, es genau wirklich anders zu machen. Nicht, weil ich jetzt unbedingt, ich bin jetzt nicht die Provokateurin oder so, das bin ich jetzt als Typ nicht, aber also da ergeben sich dann manchmal Sachen. Ich meine, so ist ja auch auf eine gewisse Art dieser Podcast entstanden, wo ich dann am Schluss dann rauskam, dass ich ja auf zumindest Gebiet Neue Musik, deutschsprachig, ja dann sozusagen die Erste sogar war. Das sind halt so diese Dinger. Ich habe halt dann auch einfach gemacht. Ich habe zwar geguckt, ne, was gibt's, und ich habe ja nichts gefunden. Und dann dachte ich immer, Irene, du recherchierst nicht gut genug. Es muss doch
irgendwas geben. Ja, toll.
Ne? Und, und dann kam der raus, und dann war es aber so, dass dann die ganzen, da hat sich, also netterweise hat mich die Presse dann sehr schnell unterstützt. Und die haben dann natürlich auch recherchiert, und dann kam dann auch so, nee, gibt nicht. Frau Kucker war hier die Erste. Und ich habe mir aber damals gewünscht, Das kommt jetzt demnächst mit einer ganz tollen Frau. Ich habe ja vorher Podcasts gehört und habe halt mitbekommen, in den anderen Bereichen, wo es aber mehr Podcasts gibt,
ja,
dass die sich dann auch mal so gegenseitig einladen, was natürlich ein sehr cooler Schachzug ist. Und das konnte ich halt nicht. Das war dann dieser Nachteil von, hallo, ich bin die tolle Pionierin.
Ja.
Aber ich kann ja niemanden einladen. Ich konnte gar nicht so diesen Podcast-Match machen. Ich habe dann mal später, gab es einen ganz tollen Podcast, der hat aber leider wieder aufgehört, von Max Gärtner, Das weite Feld. Da haben wir das dann mal gemacht, aber der hat dann irgendwie nach einem Jahr wieder aufgehört. Und jetzt habe ich das mit der Saskia Worf, die hat einen Podcast, der heißt Manage Musik, gemacht. Und wir werden auch 26 einmal im Quartal miteinander reden, weil uns das so viel Spaß macht. Und jetzt habe ich das endlich. Also das war dann wiederum der Nachteil, dass es halt nicht wirklich gab und ging. Gut. Was bedeutet für dich Erfolg?
Das zu tun, was einem wichtig ist.
Hm.
Frei zu sein.
Und hast du eine Vision oder treibt dich irgendwas an?
Ja, ich habe viele Visionen und...
Sehr gut.
Und was wir eigentlich viel mehr noch brauchen, sind Utopien. Und wir sind in einer sehr aufregenden Zeit. Für viele Menschen eine schwierige Zeit. Es gibt wahnsinnig viel Ängste, was völlig verständlich ist. Ja. Und leider gibt es zu viele Menschen, die das nicht wahrhaben wollen. Und, Politiker sind getrieben. Lobbyismus macht sich breit. Das ist auch nichts Neues. Ich meine, was mich antreibt in der Musik, ist einfach... Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich sprudel so von Ideen, dass ich eigentlich 4 Leben bräuchte, um all das niederzuschreiben. Und
das ist super, da bist du ja auch privilegiert. Ich höre das manchmal von KünstlerInnen oder auch KomponistInnen. Bei manchen ist das alles ein bisschen ein schwerfälligerer Akt, sage ich jetzt mal. Und bei manchen ist es dann tatsächlich wie bei dir, das ist sprudelt und sprudelt. Das ist natürlich, da hast du, glaube ich, die Glückskarte gezogen. Oder ist es dann schwieriger, weil man sich wieder entscheiden muss, wenn da so viel kommt? Oder notierst du dir dann auch manchmal gute Ideen für, keine Ahnung,
ein zukünftiges
Werk?
Ja, ich hab ein Buch, wo ich das alles niederschreibe. Das war ja nicht immer so. Also das ist eine Entwicklung, ein Prozess. Kann auch wieder anders werden. Aber dann habe ich ja mein Buch und kann dann nachschlagen. Ach, da damals im Zug hast du doch die und die Idee gehabt. Jetzt mach das doch einfach mal.
Und wenn du sagst, es war ein Prozess, dahin zu kommen, gäbe es was irgendwie... Kannst du das irgendwie so wie Reverse Engineering herausfinden, was dich vielleicht dahin gebracht hat? Oder dass es jetzt so sprudelt? Weil das wünschen sich ja andere bestimmt auch.
Weiß ich nicht, ob man da eine Formel für alle finden kann. Bei mir war es einfach mehr machen. Und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht war auch irgendwann ein Punkt, wo es in irgendeiner Weise Klick gemacht hat. Das kann ja auch sein. In meiner Arbeit ich schreibe ja nicht einfach Musik, sondern die Musik ist transportiert immer irgendwie eine Message. Vielleicht ist es manchmal verborgen und eher auf der intellektuellen Ebene, dass man dann einen Text tatsächlich dazu lesen muss. Aber du hast ja mein Werk When God Decided to Invent uraufgeführt und das hat ja eine ganz, ganz klare Message. Ich habe ja da Texte von E. Cummings und tollen Philosophen gemischt. Und die Beschäftigung mit der Philosophie ist spannend und wichtig.
Ja, du hast da auch scheinbar so einen reichen Fundus, ne? Wenn du auch so viel liest und alles, wirkt es dann da auch mit rein. Genau, wir sind tatsächlich am Schluss unseres schönen Gespräches angekommen und da möchte ich noch von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich meine, jede Generation ist anders, jede Generation findet ihren Weg und ich krieg's ja mit, wenn dann alte weiße Herren irgendwie über die Jugend schwadronieren und die Jugend beleidigen, die wollen nicht mehr arbeiten oder sind faul oder dies oder das. Das hat es zu jeder Zeit gegeben und jeder war mal jung und man sollte sich mal schön an seine eigene Nase fassen. Das sage ich jetzt mal so salopp, ja. Und ich kann jetzt nur wiederholen, also wenn ich überhaupt was sagen würde, dann würde ich sagen, hey, guckt doch einfach, was wollt ihr, was sagt euch das Herz und lasst euch nicht irgendwas überstülpen von irgendwelchen Leuten, die sagen, wie der Hase zu laufen hat, weil es kommt sowieso ganz anders. Ja, das, aber mehr würde ich da jetzt auch gar nicht sagen wollen zu diesem Thema.
Ja, wunderbar. Dann sage ich vielen lieben Dank, lieber Michael.
Liebe Irene, vielen Dank.
Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.